Hier ist ESC Byte, der Eurovision Lava Podcast, der ESC Blogger Rick und Max. Und zwar machen wir gerade ein Double Feature. In der vergangenen Woche haben wir angefangen mit der Diskussion über das ESC Fandom und hier ist der zweite Teil. Wir sind natürlich im selben Stream geblieben, deswegen ist es für uns jetzt nicht kein neuer Tag. Wir sind einfach nur dran geblieben. Und ja, wir haben einiges abgefespert, wie wir zum ESC gekommen sind, wie wir also Fans wurden. Wenn ihr die Folge verpasst habt, dann bitte nachholen, sonst sind wir echt, echt traurig.
Und da vielleicht kommt, denkt Herr Lehrer raus bei Max.
Ja, ey, voll. Das ist emotional, hier, wie heißt es? Erpressung. Emotionale Erpressung. Also, wenn ihr das nicht macht, dann. Nee, tatsächlich.
Wobei, ist es wirklich ratsam, die erste, also die dritte Folge anzuhören, ne?
Ja,
sonst das baut ja auch alles aufeinander auf.
Ja, voll. Das hat man keine Ahnung, über was das hier jetzt geht.
Absolut nicht, nee.
Aber wir haben kurz. Wir haben kurz Spanien als ESC-Fanland bearbeitet und ich wollte da nicht so tief reingehen, weil wir langsam ans Limit gekommen sind, aber die spanischen ESC-Fans sind wirklich, 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 wirklich eine Klasse für sich. Ich glaube, das weiß jeder. Das weiß jeder, der nur im Internet unterwegs ist, aber auch jeder, der nur vor Ort ist, wie Rick es schon im ersten Teil angesprochen hat. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der ESC in Spanien von diesen Fans getragen wird. Also könnt ihr nicht vorstellen, wie viele ESC-Events es gibt, Partys es gibt, über das ganze Jahr verteilt. Jetzt mit diesem Benidorm-Fest hat man auch eine gesamte Woche, in der man das so feiern kann in Benidorm, wie auf Twitter oder jetzt X, wie dort das Thema einfach gehypt wird und Trending Topics erschaffen werden und das ist richtig hart. Und es ist so hart, dass sich viele, also die sind so leidenschaftlich manchmal, weil nicht nur leidenschaftlich, wenn sie etwas toll finden, sondern auch leidenschaftlich, wenn sie etwas schlecht finden, dass sich manche Künstler echt überlegen, ob sie da überhaupt nochmal mitmachen wollen beim Benidorm-Fest. Weil
ja, ich finde übrigens nicht nur beim Benidorm-Fest, sondern auch davor schon hast du wirklich oft gemerkt, wie leidenschaftlich die Fans da dabei sind.
Yeah.
Ich erinnere mich da für alle, die es nicht gesehen haben, ich kann es nur empfehlen, vielleicht auf YouTube gibt es wahrscheinlich auch nochmal, den 2017 Vorentscheid.
Oh mein
Gott. Nochmal nachdrücklich anzuschauen. Das war der absolute Wahnsinn. Weil die Fans in der, also wirklich im Studio, die haben sich auch nicht mehr beruhigen lassen. Es war denen alles scheißegal. Weil die hatten diese ganz große Favoritin, hieß sie Mirella oder so?
Ja, Mireia.
Ja. Sag ich doch. Und du sprichst natürlich viel schöner aus.
Heißt die so? Ich überlege gerade.
Ich meine auch, Mireia? Ich bin gerade auch nicht ganz sicher, ob sie so hieß. Jedenfalls, es war eine große, relativ hübsche Pop. Latin-Pop-Sängerin. Und aber es war halt noch jemand anderes dabei und der war halt nur so ein Underground, ich würde mal sagen, alles andere als ein Favorit. Ja. Was lachst du denn so, Max?
Ich fand's geil, einfach, ich hoffe, niemand sagt zu ihnen, niemand redet über mich und sagt, der ist relativ hübsch.
Aber sie versteht doch gar kein Deutsch.
Das wird ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber sie war tatsächlich so ein bisschen so, das ESC-Darling der Fans, weil sie hat es immer mal wieder probiert, schon beim Junior Spanien zu vertreten. Dann hat sie nochmal mitgemacht bei der Shitshow, die Spanien 2007 veranstaltet als Vorentscheid. Das ist auch krank. Das war krank, der Vorentscheid.
Wer hat denn da gewonnen?
Die Nash. Das war so eine Boyband.
Oh, die fand ich mega gut. Die mochte ich total, weil, und ich erinnere mich bis heute daran, das war noch die Zeit, in der ich das noch zu Hause mit meinen Eltern geschaut habe. Und es war so witzig, weil die Nash waren auf der Bühne, die mussten ja als Erste starten beim ESC, weißt du das noch?
Ja.
Die hatten Startplatz 1, genau. Und dann waren die gerade so fertig und plötzlich klingelt bei uns das Telefon. Und ich sag zu meinen Eltern, welcher Geisteskranke wagt es, während dem ESC jetzt hier anzurufen? Und dann war da einfach meine Oma dran und sagt so, Ja, also die fand ich jetzt schon mal super. Für die werde ich nachher anrufen. Das war alles. Und hat sich dann wieder direkt aufgelegt.
Oma.
Bitte?
Leider blieb es nur bei deiner Oma, ja, was die Anrufe anging.
Aber ich fand auch, dass die total unterbewertet waren. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Was war denn da? Da sind sie mittlerweile ziemlich erfolgreich und überbewertet in diversen Dating-Apps. Also
was nochmal?
Die sind alle auf Dating-Apps unterwegs. Das ist immer auf. Wieder, ich glaube, deine. Ja, okay. Ja. Auf Dating-Apps, die ESC-Fans vielleicht nutzen, auf solchen sind sie drauf. Aha. Und weil die armen Kerle, die sind natürlich mittlerweile, ich weiß nicht, ob die meisten da überhaupt noch Musik machen. Ich weiß, dass einer aus dem Musical kam. Ich glaube, der macht noch Musical weiter, aber die anderen zwei sieht man dann auf Dating-Apps und so immer mal wieder. Also ich sehe sie nicht, aber...
Nein, das hast du nur gehört, ne?
Genau. Die Profile werden leider gescreenshottet von den Fans, die sagen, schade. Oh, ich habe hier den Nash erwischt und so. Okay. Das ist natürlich schon traurig. Aber die haben eine Shitshow gewonnen in Spanien. Aber du hast halt recht, 2017 war halt echt krass, weil die Leute wollten natürlich, dass diese Media gewinnt. Und dann kam halt dieser No-Name... der dann mit dem Surfer-Song Do It For Your Lover gewonnen hat.
Oh, und kennst du diesen Ausschnitt, der immer wieder geteilt wird, auch auf Insta und so in Reels und auch auf YouTube Zusammenschnipsel-Videos, wo immer dieser Ausschnitt kommt vom ESC, wo er diesen einen Ton so richtig verhaut?
Natürlich.
Oh, das ist so unangenehm.
Es kam ja noch dazu, dass er dann so... so schlecht abgeliefert hat in Stockholm. Ja. Was? Stockholm? Nein.
Kiew.
Kiew, genau. Kiew. Genau. Stockholm war Barre, das war auch so ein Ding. Aber genau da. Und da haben halt die Fans, die konnten das halt gar nicht verstehen, dass quasi bei Gleichstand, weil die hatten, glaube ich, Gleichstand, war die Jurywertung höher gewichtet als Televoting. Und dann sind sie durchgedreht und es gab es ja immer mal wieder in Spanien, vor allem jetzt wieder bei Benidormfest, da haben die Zuschauer einfach die Juroren so beeinflusst, dass selbst die Chefjurorin, Vertis Luengo, die saß da dran und hat zur Moderatorin, Ruth Lorenzo übrigens, also ESC-Teilnehmerin, hat dann zu der live gesagt, die machen mir Angst.
Echt jetzt? Arme.
Ja, die hat einfach gesagt, Ruth, die machen mir Angst.
Oh nein. Aber
klar, da sind da halt einfach keine Ahnung, wie viele tausende ESC-Fans, es waren 1000 oder 2000, und die haben einfach geboot, weil sie das Ergebnis nicht toll fanden. So, Leute, das ist doch einfach eine Jury. Lass die doch einfach abstimmen, so wie sie denken. Und vor allem waren die auch Slow-Mo zum ESC getragen haben.
Ja.
Und dann hat man wirklich den dritten Platz, der in Spanien so gefeiert wurde wie ein Sieg. Mit Winners Tour und mit allem möglichen, lasst doch einfach die Jury entscheiden und nicht das, was ihr alle toll findet, ist immer das Wahre und nicht immer ist der Fan-Favorit auch immer der Favorit der normalsterblichen Leute, die halt nichts mit dem ESC zu tun haben. Das ist echt schlimm.
Und ich glaube, deswegen gibt es ja auch Jurys, auch bei Vorentscheidungen, weil die eben nicht ganz so tief in der Thematik drin sind und viele davon zumindest zum ersten Mal die Lieder hören und wirklich nach dem ersten Gefühl gehen. Weshalb Jurys, finde ich, schon auch eine Daseinsberechtigung haben. Das ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Ich bin auch nicht immer einverstanden mit den Jurys. Es gab auch schon Sachen, wo die mich wirklich genervt haben und wo ich wirklich... Ja. sowas von enttäuscht war von der Meinung der Jurys. Absolut, da will ich jetzt gar nicht alles schönreden, aber wie du sagst, also die Spanier können eigentlich froh sein, dass bei Chanel die Jury dafür gesorgt hat, dass sie zum ESC darf. Und ich finde es auch nicht, also ich finde es nicht schlimm, vielleicht mal zu buhen, aber dann muss man sich auch mal wieder beruhigen und es kann ja nicht sein, dass du den Juroren und Jurorinnen Angst machst, vor allem, weil die werden ja nicht durch deinen Buhn plötzlich sagen, okay, wir beraten uns jetzt nochmal. Also, es bleibt ja dabei.
Nein, die haben es aber geschafft, dass die Juroren dann bei Benidormfest 2024 im Finale gesagt haben. Im Finale gesagt haben, ach Leute, das ist noch nie passiert. Wir haben zwei Favoriten. Einmal San Pedro und einmal Nebulosa. Ach, die haben halt Gleichstand. Dabei hätten sie, wenn sie so gewertet hätten, wie in den Halbfinalen, wäre ja. San Pedro auf jeden Fall vor Nebulosa gewesen. Mhm, ja. Aber die hatten halt keinen Bock auf das Hate und die haben einfach gesagt, nö, jetzt setzen wir die beiden einfach gleich auf und ihr entscheidet dann, ja. wer gewonnen ja. hat. Dann könnt ihr Televoting ausbuhen, aber nicht uns.
So. Das ist sehr interessant, das mal zu... Da frage ich mich jetzt gerade wirklich, ob das internationale Fans überhaupt alle so mitgekriegt haben. Weil ich habe die Show zwar gesehen, aber ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was die da gesagt haben. Also ich dachte, es war wirklich reiner Zufall, dass die beide...
Nee, also die haben... Nee, also, na, offiziell ja, aber ich denke, es ist dann sehr praktisch gewesen
ja.
für die Jury, als es wirklich Gleichstand war. Weil, ja. ich, weil normaler, unter normalen Umständen hätten die wirklich... San Pedro gewinnen lassen müssen. Ich glaube, Nebulosa hätte dann sowieso gewonnen, weil sie ja, dann im Demoskopischen und im oder wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich nicht.
Aber
egal, auf jeden Fall. Ah, es ist schwierig, weil weil San Pedro hat dann im Televoting wurde, glaube ich, Vierter oder sowas. Also ich glaube, das wäre dann schwierig gewesen. Nebulosa hat einfach dann ich weiß, ob Nebulosa das Televoting gewonnen hat. Boah, auf jeden Fall haben die da schon mit
doch Nebulosa haben das Telefon.
Nebulosa haben genau. Also ja, die haben es dem Publikum natürlich überlassen, aber das kann es halt auch nicht sein und vor allem.
Okay. Aber da muss man aber auch sagen, Spanien ist ja. Ich glaube nicht, dass es sowas in anderen Ländern geben würde. Also ich glaube, keine Fans sind so extremst angsteinflößend.
Ja.
Und mächtig, dann irgendwie eine Jury umzustimmen. Das ist ja wirklich so ein spanisches Phänomen.
Und, wobei es immer wieder, das hat jetzt nichts mit dem Fandom zu tun, aber das Publikum an sich in der Halle hat schon öfters mal auf Ergebnisse Einfluss genommen. Das Publikum in der Halle, jetzt wird's nerdig. Falls sich jemand daran erinnern kann, 2006, Vorentscheid, Serbien, Montenegro. Achtung.
Wow, da war ich noch nicht mal am Start.
Da waren die serbischen und montenegrinischen Juroren, glaube ich, gleichgestellt. Und da haben die Montenegriner aber nur ein Act gepusht, der aus Montenegro kam. Das waren die Jungs, die schon 2005 mitgemacht hatten. Und dann gab es so ein Eklat während der Sendung, dass einfach das gesamte Publikum angefangen hat zu buhen. Die serbischen Juroren sind aufgestanden und haben gemeint, oh, wir lieben Montenegro, aber das geht so nicht. Die pushen nur den eigenen Beitrag und das geht nicht. Und dann mussten die Gewinner, wie hießen die? Fuck. Weiß gar nicht, aber waren auf jeden Fall so eine Jungsband. Ja, ich glaube.
No Name gab's doch mal.
Ja, und dann mussten die von der Bühne wieder gehen und haben auch so mit hier Mittelfingern alle möglichen sich verabschiedet, wie hier Navarro in Spanien 2017. Die mussten dann von der Bühne gefegt wurden und also die wurden von der Bühne gefegt und dann durften nicht mal dieses Voting gewonnen haben, sondern einfach die in der Halle am besten ankamen, Flamingosi hießen die, die mussten dann auftreten, um die Menge zu beruhigen. Und daraufhin, das ist echt derb, daraufhin hat ist Serbien Montenegro zurückgezogen. In dem Jahr, also nee, 2 Monate später, hat sich Montenegro abgespalten.
Ja.
Und Serbien Montenegro hat aber dann trotzdem beim ESC voten dürfen.
Ah, die durften trotzdem voten,
ja. Stimmt. Und ja. das Krasse war, dass die Punktesprecherin dann gesagt hat, und es war dann auch die Moderatorin übrigens von späteren ESC, die hat dann gesagt, wir sind dieses Jahr nicht dabei, aber nächstes Jahr bringen wir euch den besten Song. Und daran habe ich mich erinnert.
Ja, das weiß ich noch. Und dann haben die wirklich gewonnen ein Jahr später. Dann haben
die gewonnen, ja.
Unglaublich. Also das fand ich auch heftig.
Ja.
Das hat schon, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Weil das finde ich, das ist schon fast creepy. Als hätte sie, als wäre da irgendwas gefaked gewesen, weil dass sie das wirklich so mit so einer Confidence auch schon gesagt hat. Weißt du, an wen mich das erinnert? Ganz random jetzt, klingt das im ersten Moment vielleicht, an Marius Müller-Westernhagen. Weißt du noch, der war nämlich in dem Vorentscheid Unser Star für Oslo, ist er dabei gewesen Und dann ist, ich glaube, das war sogar bei Lenas allerersten Auftritt.
Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich weiß
nicht,
was
du sagen willst. Und er sagt zu ihr, und ich und meine Eltern, weiß ich noch genau, wir saßen halt so vor dem Fernsehen und haben so, die ist irgendwie ein bisschen komisch, die singt irgendwie ein bisschen komisch. Und wir wussten nicht so ganz, was wir von ihr halten sollen. Und Marius Müller-Westernhagen so, als könnte er wirklich die Zukunft sehen, sagt so, Lena, du wirst ein Star sein. Die Menschen werden dich lieben.
Ja.
Und das hatte so eine Macht, diese Worte. Und ich meine, es ist genau so eingetreten. Und seit diesem Tag habe ich ein bisschen Angst vor Marius Müller-Westernhagen.
Er sagte, Lena, die Menschen werden dich lieben.
Werden dich lieben, ja.
Bis auf Frank S.
oh Gott.
Sagte er damals schon.
Gut, so weit ist er nicht
gegangen. Lena, du wirst wie ein Satellit. Wirst du um die Leute.
Oh mein Gott, das wäre richtig. Überleg mal, wie creepy wäre das denn bitte? Aber ich fand es auch so schon krass, dass er das irgendwie in ihr schon gesehen hat. Ja. Also er hat damit schon prophezeit, dass sie den ESC gewinnt.
Ja, das stimmt.
Ich fand das heftig.
Ja.
Aber darüber redet irgendwie niemand mehr, verstehe ich gar nicht.
Ja. Wir müssen über das Gewinner, ja, vielleicht kriegen wir mal Lena. Aim for the Stars, vielleicht kriegen wir.
Ja. Also dann, wenn Lena wirklich hier zu Gast ist bei uns und wir das Interview beendet haben oder den Podcast beendet haben, auf Pause drücken, in diesem Moment kann ich glücklich sterben.
Oh mein Gott.
Ich sag's euch ganz ehrlich. Also dann habe ich alles erreicht, was dann, ich erreichen
kann. Dann warte noch, Lena. Wir wollen echt nicht irgendwie...
Also Lena wäre schon...
Jetzt ins Leben gerufen worden, bitte.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Podcast dann führen könnte mit dir, weil ich wäre so fan-stuckt. Nee, das könnte ich nicht.
Wir gucken. Ich werde wie, Achtung, Insider vom ersten Teil des Podcasts, ich werde wie Gilde Horn, werde ich ihr auch die E-Mail schicken, sie in den Verteiler nehmen und dann, sehr geehrter Herr Horn /
Frau Landroth.
Frau Meier Landroth Förster? Nee, sie hat ja nicht den Nachnamen von.
Ich glaube, das Thema lassen wir lieber ganz.
Okay.
Darüber
weiter geht's. ESC-Fandom. Also auf jeden Fall hat das Publikum dann manchmal dann doch Einfluss. Aber stimmt. Also ich überlege gerade, wo es sonst irgendwie so, wo die ESC-Fans sonst für Eklats gesorgt haben während
also, der. Ich erinnere mich noch an etwas, aber das, ja, da kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass die Fans auf das Ergebnis irgendwie das Zünglein an der Waage waren oder sowas, das kann man da jetzt nicht sagen. Aber das war auch ein sehr unterhaltsamer Vorentscheid. Und es würde zumindest zu dem Thema passen, was wir auch im ersten Teil schon angesprochen haben, dass viele Normalos, die vielleicht auch gerne mal ein ESC schauen, gar nicht wissen, was da alles hinten dran hängt und dass es überhaupt Vorentscheidungen in allen Shows gibt, in allen Ländern gibt und wie unterhaltsam diese Shows manchmal sind, was da alles passiert. Und zwar, ich glaube, es war 2018 oder sowas, erinnerst du dich an Linda Martin im irischen Vorentscheid? Sagt dir das noch was?
Nein, erzähl.
Das ist die Siegerin von 92.
Ja, yeah, also, genau.
Und die war zu Gast im irischen Vorentscheid und hat sich da sowas von angelegt mit einem. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Ich meine, dass er irgendwie meinte, ja, es ist schon wichtig, dass wir in der Jury irgendwie jetzt hier Leute haben, die aktuell Erfolg haben und die wissen, was jetzt aktuell beim ESC ankam. Und irgendwie hat sie das so ein bisschen falsch verstanden. Und ich glaube, sie dachte halt, er will damit sagen, dass sie nicht mehr relevant ist oder so. Und jedenfalls ist sie daraufhin richtig, richtig wütend geworden und ist in der Live-Show so durchgedreht, dass der Moderator die beiden auch kaum noch halten konnte. Und dann ist das Publikum halt auch irgendwie voll unruhig geworden. Und das fand ich wirklich einen der witzigsten Momente. Ich glaube, das ist für mich auf Platz 1 mit Jamala und Maruf.
Ja. Boah, ich also, kann mich daran... Ich
Das musst du, ich es weiß nicht mehr genau, welches Jahr und ich weiß auch nicht mehr, was der Auslöser war.
Ja.
Vielleicht weiß es jemand von unseren Hörerinnen und Hörern. Das war wirklich krass. Das war heftig.
Mal Irland ist aber auch krass manchmal. Und ich meine, da haben es ESC-Fans bestimmt auch nicht so leicht, weil man kommt halt einfach, man war irgendwann mal the shit, also in den 90er Jahren und jetzt ist man mittlerweile so, wird man belächelt, wenn überhaupt. Und wenn jetzt Schweden nochmal gewinnt, dann hat man auch den Rekord nicht mehr. Also In Irland macht man einiges mit. Und ich weiß noch, da war 2008, haben sie ja den Tiefpunkt gehabt mit dem Truthahn.
Oh ja.
Genau.
Ganz
da, schön. Genau. Und dann war Maria Serifovic, es ist Serifovic, die Gewinnerin von 2007. Ich glaube, Serifovic.
Ja, doch.
Genau. Sie war als Jurorin da. Und dann hat sie auch so ein, sie hat dann auch so ein Witbier abgezogen. Wie im ukrainischen Vorentscheid hat sie dann auch ordentlich ausgeteilt. Dann hat so einer gesagt, schade, gute Stimme, dein Lied ist halt scheiße.
Wow.
Das hat sie zu einem gesagt und dann wurde sie, dann wurden alle gefragt, so, und wer meint ihr gewinnt? Weil das, wie gesagt, das war der Vorentscheid vom Drutern. Und dann sagt sie nur völlig resigniert, the duck. The Duck. Und hat so einfach so Achselzucken wie die Krim von Maruf einfach.
Also ja, so nach dem Motto, ist eigentlich egal, es ist alles.
Ja, stark. Genau. Wow. Ist eigentlich egal. Und dann hat der Truthahn tatsächlich gewonnen und ist dann ja, im Halbfinale natürlich kleben geblieben. Also da gab's
damals war ich wirklich noch nicht so in den ganzen ESC-Vorbereitungen und Vorentscheidungen drin.
Aber ich weiß noch, das gehörte da schon dazu, so 2006, 2007, als ich dann in den Foren unterwegs war, dass man da geguckt hat, wie man Vorentscheide angucken kann. Ah. Und es war halt lange nicht so einfach wie jetzt, sondern das war dann, bei manchen musste man so ein Plugin runterladen, dann gab es irgendwas anderes, dann gab es Leute, die haben sich, ich weiß noch, es gab Leute, die haben sich extra den schwedischen Receiver gekauft und haben monatlich was gezahlt, damit sie schwedisches Fernsehen schauen und auch Melodiefestival dann schauen können und so.
Krass.
Das war also, und dann die Quali natürlich, die Pixel konnte man einzeln zählen. In der Quali hat man dann im schlimmsten Falle den weißrussischen Vorentscheid dann gesehen.
Oh.
Der weißrussische Vorentscheid von der Zeit, das war auch so sehr abenteuerlich und ich will das nicht bashen, aber es gab einige Länder zu der Zeit, die einen Vorentscheid gemacht haben, das könnte ich mit einem Handy filmen quasi und selbst das hat man sich als ESC-Fan angetan, hätte ich das da damals rum erzählt, so, was hast du am Wochenende gemacht? Also erst habe ich den weißrussischen ESC-Vorentscheid gesehen und dann habe ich geguckt,
wer was Moldawien dieses Jahr so treibt. Ja, also, da hat nicht jeder dafür Verständnis. Aber genau, wenn wir jetzt wieder beim Thema sind, Fan, also man macht als Fan schon einiges mit, vor allem wenn man Hardcore-Fan ist und alles mitbekommen will oder dann auch noch Journalist ist und darüber berichten muss. Aber was ich auch sagen muss, das wollte ich jetzt schon beim letzten Mal eigentlich noch dazu sagen, ich glaube, ich habe natürlich nur die Erfahrung, wie es ist, in Deutschland zu leben und Fan zu sein, aber ich glaube wirklich, dass es darauf ankommt, wo du Fan bist. Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin von meiner Mutter, also mit der war sie früher befreundet, die ist jedenfalls ursprünglich aus Schweden. Und die hat uns erzählt, das fand ich unglaublich, die hat uns erzählt, in der Woche vom ESC sind gewisse Schulen in Schweden, also wahrscheinlich macht da nicht jetzt jede Schule mit, aber gewisse Schulen, gerade so Grundschulen und so, sind dann in der Woche wirklich mit den Flaggen von den Teilnehmerländern geschmückt. In der ESC-Woche. Das gibt's ja bei uns an den Schulen höchstens zur Fußball-WM. Allerhöchstens, wenn überhaupt.
Ja.
Da ist es jedes Jahr in der ESC-Woche bei gewissen Schulen, ich weiß echt nicht, ob das in allen so ist, aber die wahrscheinlich aus ihrem Heimatort oder so, die sind dann wirklich mit Flaggen geschmückt. Und da habe ich mir gedacht, okay, da ist ja diese Akzeptanz von, wenn du irgendwie diese Aussage triffst, hey, ich bin großer ESC-Fan, ich schaue mir das jedes Jahr an und für mich ist es ganz wichtig, da würde wahrscheinlich jeder einfach mit der Achsel zucken und sagen, ja, cool, bei meinem Nachbar, bei meinem Cousin und bei meinem Großonkel ist es genau das Gleiche.
Ja.
Und wenn du das in Deutschland sagst, dann wirst du halt wirklich erstmal ungläubig angeguckt.
Ja.
Und ich glaube daher, dass es wirklich auch einen Unterschied macht, wo du Hardcore-Fan bist.
Ja, genau. Irgendwo ist es sehr nischig. In Schweden ist es nicht Nische. In Schweden, wenn man sich das Publikum anschaut, sind es Familien, und ich war auch selbst in der Arena, es waren wirklich Familien mit Kids und da gucken es halt alle an, es gab alle wirklich, wurden alles, die gesamte Bevölkerung wurde repräsentiert und ich habe auch mitbekommen, dass es in Osteuropa auch so ist, dass es einfach ein Family-Ding ist. Und je westlicher es geht, desto nischiger wird's.
Ja, das Gefühl hatte ich auch schon oft.
So in UK, Deutschland, Spanien, wenn man da ESC-Fan ist, dann ist man ESC-Fan. Also dann, das ist es ist schon in der Bevölkerung angekommen, weil die Leute sehen das. Ich meine, selbst in Deutschland mit mäßiger Promo manchmal und schlechten Ergebnissen haben wir echt gute Einschaltquoten, so im Vergleich, finde ich. Mm.
Ja.
Für das Finale. Also es ist echt nicht schlecht. Und es ist halt in Spanien und in UK, Frankreich genauso. Ja. Italien kommt so langsam.
Ich glaube, es schauen sich halt viele Leute an. Ich denke auch, dass es von vielen trotzdem auch immer noch manchmal so ein bisschen belächelt wird.
Ja,
Aber so diese, dass man das wirklich feiert und wirklich ernst nimmt, vor allem als Fan.
Ja,
das ist genau. Halt hier bei den, gerade bei uns Big Five-Ländern, ist es irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch, weil Länder wie, ich sag jetzt mal, Slowenien, Moldawien und Zypern haben vielleicht sonst auch gar keine Chance, international sich zu beweisen. Und für die ist, die nehmen es schon alleine deswegen wichtiger, weil das endlich mal was ist, wo sie genau gleichgestellt sind diesen großen Ländern. Es ist scheißegal, ob du jetzt für Zypern oder für Frankreich antrittst, du hast theoretisch genau die gleiche Chance. Und ich glaube, dass wir Deutschen das sozusagen für viele ist es im Kopf so, ja, wir haben das nicht nötig, da uns Mühe zu geben, weil wir sind ja schon im, keine Ahnung, Skispringen gut, wir sind im Fußballspielen gut, wir sind in Dart gut, was auch immer. Und deswegen ist es für viele vielleicht so, man muss sich nicht anstrengen. Und genau das ist aber im Endeffekt dann auch wieder der Fehler. Ja. Weil so kannst du ja keinen Erfolg haben.
Ja, absolut.
Total schade eigentlich.
Absolut. Und wir haben das nicht vergessen. Natürlich ist der queere Faktor groß auch bei der ESC-Fangemeinschaft. Und gerade in westlichen Ländern ist es halt sehr nischig und das ESC-Fandom sehr queer. Kann man sehr queer sein oder einfach nur queer? Man kann auch nur queer sein. und ich weiß, dass zum Beispiel in Spanien, wo wirklich, also da ist es wirklich so, dass es gleichgesetzt wird. ESC-Fan mit queer sein, mit, so, das ist wirklich dasselbe. Also es gibt da, man könnte wahrscheinlich stichprobenartig gucken, wie viele da sich als straight identifizieren. Und es werden sehr, sehr wenig bis keine. Außer man würde die Frauen im Fandom fragen. Und auch da ist es ziemlich queer. Es gibt in Spanien Gruppen, so Twitter-Gruppen und auch WhatsApp-Gruppen, extra von Frauen, die so ein bisschen sich organisieren möchten und so sagen, zeigen möchten, so, hey, wir sind auch, es gibt uns Frauen auch.
Tatsächlich. Aber denkst du, dass das in Deutschland zum Beispiel Frauen abhält? Weil ich hatte tatsächlich schon oft das Gefühl, auch bei ESC-Events, dass dann doch immer, also vor allem in den letzten Jahren, immer mal wieder oder immer mehr Frauen auftauchen, selbst auch beim ESC vor Ort. Und da denke ich mir so, warum kriegt man die nie so mit? Trauen die sich vielleicht nicht, weil die denken, boah, das ist so ein reines queeres Männerding, da gehöre ich nicht dazu, oder muss ja irgendeinen Grund haben, warum man die nicht so wahrnimmt in Deutschland?
Ja, und da bleibt es nur zu animieren, und zu sagen so, hey, im Fandom ist Platz für alle.
Für absolut und alle.
Das für ist, absolut
das ist ja das Schöne. Alle.
Ja, wenn irgendein Fandom nicht diskriminieren sollte, dann ist es das ESC-Fandom. Und kann ich echt nur, also ihr seid niemand, egal wie ihr euch identifiziert, ihr seid da überhaupt nicht fehl am Platz beim ESC. Genau im Gegenteil. Also traut euch nur, auch wenn ihr jetzt seht, dass wir so in der Überzahl sind als Männer. Mhm. Aber das ist schon bemerkenswert.
Und ich habe sogar eine gute Freundin, die gemeint hat, sie findet es sogar angenehm und deswegen versteht sie es auch nicht so ganz, warum die Frauen so unterrepräsentiert sind. Sie findet es sogar angenehm, gerade so ESC feiern zu gehen, weil da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du von schmierigen Typen, die du gar nicht möchtest, halt wirklich angegraben wirst, ist das sehr gering. Kann natürlich auch vorkommen mal, aber es ist natürlich wahrscheinlich auch als Frau echt angenehmer, kann ich mir vorstellen, als in so einen, in Anführungszeichen, normalen Schuppen feiern zu gehen. Ne?
Normalsterblichen Schuppen, ja genau. Absolut. Ich möchte an, wir sind jetzt so ein bisschen Halbzeit angekommen von dieser Folge und möchte das Thema Hype nochmal ansprechen, weil wir ESC-Fans sorgen ja für Hypes und das ist so, eigentlich ist es auch schon wieder eine Folge für sich, weil so ein Hype zu analysieren und warum er so entstanden ist und was das manchmal mit einer Kandidatur macht, ist schon übel. Aber bei mir geht es jetzt eher drum um diesen Fan-Favorite-Hype. Also Lieder, die wirklich nur vom Fan, vom ESC-Fan so gehypt werden, aber ansonsten so von der Welt ignoriert wird.
Ja, da fällt mir sofort ein. Aber wobei, ich finde, ja, okay. Nee, du kannst auch, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nein, du hast mich, also okay. Hau raus.
Ich finde aber auch, da gibt's wirklich, da muss man auch nochmal in diesen Fan-Favorite-Fails, muss man auch nochmal unterscheiden. Weil mir als allererstes jetzt gerade, als du es erwähnt hast, gesagt, ist mir eingefallen, Verona von Estland 2017.
Ja.
Wurde im Vorfeld wurde dieser Song so extrem gehypt. Und für mich war schon, also ich mochte das Lied schon, aber ich hatte da viele andere in dem Jahr, die ich besser fand. Und ich hatte schon damals im Vorfeld so das Gefühl, ja, okay, das klingt so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen gefällig und so ein bisschen, vielleicht auch so 80er, so ein bisschen Vintage angehaucht. Und das ist halt so ein Song, der vor allem in Deutschland so diesem Durchschnittsfan gut gefällt. Also ja, vielleicht auch ein bisschen so, ich sag jetzt mal, ist ja überhaupt nicht, ne, ist überhaupt nicht respektlos oder irgendwas gemeint, aber halt so eher die Ü40, Ü50 vielleicht Generation sogar eher. Und damals habe ich mir schon gedacht, boah, ob das wirklich, weil den ESC schauen ja nicht nur diese Fans an. Der ESC wird wirklich von der kompletten Bevölkerung irgendwie geschaut. Und ob das dann wirklich eine Chance hat. Aber ich wurde dann von diesem Hype so sehr mitgezogen und so sehr irgendwie auch überzeugt, dass ich dann todsicher war, dass diese ins Finale, also Finale, natürlich Finale. Ich dachte, ich habe sogar überlegt, ob die in die Top 10 kommen, Top 5. Und dann sind Laura und, wie hieß er, Koit Tome, die für Estland dann angetreten sind mit Verona, obwohl es so krass gehypt wurde, einfach im Halbfinale rausgeflogen.
Ja. Yeah.
Und das war für mich, ich glaube, das war das einprägsamste Erlebnis in Hinsicht auf diese Fan-Favorite-Fails. Weil das gab es, glaube ich, in so krasser Version irgendwie davor noch nie, oder? Oder zumindest nicht so, dass ich mir das so eingeprägt habe.
Aber es gab schon, es gibt schon immer wieder. Und wir haben bei ist sie kompakter auch immer diese Fan-Favorite-Fails-Spekulationsartikel.
Ja.
Die machen auch Spaß und es ist wirklich immer ein Fail dabei oder mindestens ein Fail dabei, weil einfach das Fandom etwas sehr feiert. Und es ist meistens ist es dann sehr poppig, was gefeiert wird. Meistens ist es von einer weiblichen Künstlerin einfach und was so ein bisschen den Geschmack des Fandoms trifft. Und da wird es auch in diesem Jahr, glaube ich, einige geben. Bin ich mir sowas von sicher.
Ja,
und da werden manche Fans werden da also ihre Lektion auch immer nicht, also noch immer nicht lernen, weil ich bin auch sehr vorsichtig geworden mit das finde ich gut, das schneidet bestimmt super ab. Das finde ich als Fan sowas von schwierig.
Ja.
Zu unterscheiden. Und ich merke das, dass es bei vielen anderen auch schwierig ist. Ich merke, dass viele Leute sagen, der Song ist ein Scheiß, der wird letzter. Und sagen, der Song gefällt mir, das gewinnt oder mindestens Top 3.
Mhm.
Aber klar, das ist ja die eigene Sicht. Und das, was dir gefällt, ist ja für dich dann natürlich Nonplusultra und es landet weit vorne. Und deswegen bin ich sehr skeptisch geworden und versuche das immer zu differenzieren und zu sagen so, das gefällt mir nicht, das kann wahrscheinlich aber trotzdem weit vorne landen. Beispiel für mich ist Brividi in Turin 2022.
Mhm.
Ich find's langweilig. Ich find's jeden Tag, der vergeht, finde ich's nochmal langweiliger. Wirklich Kopfstimmen, furchtbar, gar nicht meins. Balladen haben es bei mir sowieso schwieriger.
Ja, bei mir auch.
Und dann kommen die zwei, Chemie gar nicht gefühlt von den beiden. Also gar nicht gefühlt. Und die Fans haben das so aufgefressen. Und da waren sich so viele Leute so sicher, dass die gewinnen werden. Und ich habe gesehen, wie Leute geschrieben haben, so eigentlich muss ja niemand mehr antreten.
Ja, das habe ich auch gesehen damals.
Eigentlich hat sich ja das Ding erledigt. Und ich war dann so ruhig und habe mir nur gedacht, oh Leute. Oh Leute. Aber ich habe trotzdem gewusst, hey, auch wenn es dir nicht gefällt, es gefällt anscheinend so vielen anderen. Irgendwas muss ja da dran sein. Also wird es wahrscheinlich auch gut abschneiden. Und es war dann so ein Zwischending. Es ist nicht abgestürzt, aber Platz 5, 6 haben sich, glaube ich, die Hyper nicht so vorgestellt. Die
Hyper.
Und ich glaube, in diesem Jahr wird's Richtung Spanien, Richtung andere Beiträge, wo es die, also in Spanien wird halt Nebulosa von den Fans halt ziemlich gehypt. Und es gibt da auch anderes, was garantiert abstürzen wird. Also vor allem in diesem Jahr habe ich das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Fansachen. Aber we will see. We rum di dum dum da we will see.
Wave. Ja, ich habe auch gerade. Ich habe aber auch gerade daran gedacht. Ich glaube, das spielt vielleicht auf Österreich an. Das fände ich natürlich auch mega schade. Aber da muss ich auch ehrlich sein. Ich finde es auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube zumindest von mir selbst behaupten zu können, dass ich das auch gut differenzieren kann. Weil, wie du sagst, man ist dann irgendwann total vorsichtig, weil man ja auch nicht enttäuscht werden will. Das ist ja auch die Natur des Menschen, dass man sich nicht enttäuschen möchte. Und darum finde ich es aber auch so, ich will es nicht sagen dumm, aber so für sich selbst schädlich, wenn man das eben nicht differenziert. Und wenn man sagt, mir gefällt der Song so gut, der wird ganz sicher ganz weit oben landen. Das ist einfach naiv und es ist für dich bin ich wieder.
Dim.
Ja, und oh Gott. Das ist übrigens auch für alle, die eigentlich nichts mit ESC zu tun haben. Wenn du ESC-Fan bist, findest du in fast jeder Lebenslage irgendeine Zeile aus irgendeinem ESC-Song, die perfekt passt. Das passiert mir wirklich
täglich. Immer, mir auch. Immer.
Ganz schlimm. Was wollte ich jetzt sagen? genau, ich finde es halt, auf jeden Fall, es ist für einen selbst gesünder, wenn man sich bewusst macht, meine eigene Meinung muss nicht genauso bei allen anderen Menschen auch vorhanden sein. Und das ist halt irgendwie, ich finde es schwierig, weil viele tun sich damit einfach sehr schwer. Gerade bei uns in diesem Fandom tun sich viele schwer damit, zu akzeptieren, dass nicht jeder der eigenen Meinung sein muss und dass es halt auch eine Option sein kann, dass der eigene Favorite eben nicht gut ankommt oder eben nicht gewinnt. Und dann sind dann halt viele Leute am Ende des Todes enttäuscht und ich denke mir so, selber schuld. Also du hättest dich ja darauf vorbereiten können, dass es nicht jeder geil findet.
Es ist ja wirklich Bereite dich doch auf die Enttäuschung vor. Was ist dein Problem?
Ja, du darfst nie im Leben irgendwie zu viele Erwartungen haben. Das kann nur nach hinten losgehen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich kann verstehen, dass Leute dann trotzdem in Diskussionen geraten. Also ich sehe das manchmal auch selber, wenn ich dann sehe, dass Lieder, die ich gut finde, so ein bisschen ungerecht kritisiert werden.
Ja, das finde ich auch ganz schlimm.
Weil ich kann es immer verstehen, wenn die Leute sagen, ist nicht meins. Oder ich mag halt den Stil nicht. Oder ist nicht, weil das kannst du nicht argumentieren. Das ist dann Geschmackssache.
Das ist Geschmack.
Ja, und dann kannst du nichts sagen und dann musst du das natürlich annehmen, weil du kannst ja nicht Leute dazu zwingen, dass die das genauso geil finden wie du.
Ja.
Aber wenn die dann anfangen mit vor allem ist das Gekreische oder das ist schlimm. Also ich muss jetzt als Beispiel Blanca Paloma letztes Jahr nehmen für Spanien. Es ist kein Lied, das ich hoch und runter höre. Das hat niemand in Spanien, deswegen habe ich auch nicht den Hype verstanden, dass Blanca Paloma so weit oben war in den Wetten. Also wirklich nicht verstanden. Mhm. Aber die Sangart, also Gesangsart, Flamenco und so, ist halt sehr, sehr andalusisch und das bin ich halt gewöhnt. Und ich kann es verstehen, dass es nicht für jedermann etwas ist, aber allein dass ich dann so viele Kommentare gesehen habe mit, ach, dieses Gekreische, dieses andalusische Gekreische und Geschreie, ja, und keine Ahnung. Halt, was. Ja. Und dann dieser Schreigesang, was ja eigentlich kein Schreigesang ist. Also im Slawischen gibt es so Schreigesänge, aber
und auch die haben ihre Daseinsberechtigung.
Also ja, genau.
Es hat ja auch alles eine geschichtliche Bedeutung oder eine kulturelle Bedeutung. Und ich finde es dann ehrlich gesagt sogar auch immer frech und fast schon respektlos dem Künstler gegenüber, wenn man dann, weil man kann ja sagen, mir gefällt die Art und Weise nicht, wie die singt. Das ist einfach ich ertrage das gar nicht, sie zu hören. Ja. Kannst du von mir aus auch sagen. Ja. Aber zu sagen, die schreit und das ist scheiße und das wird hinten landen, das ist einfach, das ist auch so, ich finde da gar kein Wort dafür. Das ist einfach so beschränkt, diese Aussage.
Ja, das ist beschränkt. Das ist beschränkt, weil
und es beschränkt. Ist,
genau. Genau, und du erhebst dich so einfach und du checkst einfach nicht, dass es einfach eine andere Kultur ist und dass man dort halt was anderes feiert. Und wenn es nicht deins, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn du sagst, ey, andalusisches Gekreische oder sowas, dann bist du einfach nur ein Hater und dann bist du, dann ist es auch keine. Und die Kritik finde ich dann doof. Die Kritik, da kann man halt nichts damit anfangen.
Ja,
und,
genau.
Und zu den Schreigesängen, ich meine, natürlich Daseinsberechtigung, weil früher wollte man oder es ist ja immer noch so, also in Galizien gibt es ja auch sowas, was in die Richtung geht. Man wollte den Instrumenten, also man wollte, dass man trotz Instrumente den Gesang hört.
Mm, ja.
Und deswegen haben die so ein bestimmtes Level. Ich meine, Tulia 2019 für Polen, das nennt man Schreigesang. Also das ist ja so. Und auch da, und ist es meins? Nein, ist es nicht meins.
Aber deswegen muss man ja nicht das Künstlerische dahinter absprechen und sagen, die sind talentlos oder so. Weil das, was sie tun, das ist gut. Ob es dir selber gefällt oder nicht, ist ja egal. Ja. Aber du musst es ja auf diesem Genre bewerten. Ja, und das gibt's, ich glaube sogar, du hast es vielleicht sogar ein bisschen mit einem aktuellen Beispiel im Hinterkopf angesprochen, dieses Thema. Weil ganz aktuell ist mir sowas passiert, das hat Max nämlich auch mitbekommen. Da geht es nämlich um einen Beitrag von diesem Jahr. Ich gehe da jetzt nicht zu nah drauf ein, aber auf jeden Fall ist es ein Beitrag, der auch in einem speziellen Genre ist, was aber mittlerweile, obwohl das wirklich auch fast schon eine eigene Nische irgendwie ist, es ist schon auch mittlerweile im Mainstream angekommen und der Song hat auch viele, also der ist nicht nur rein irgendwie traditionell, sondern hat auch viele zeitgemäße, moderne Elemente, sage ich jetzt mal. Und wenn man was von der Musikwelt oder von dem Geschehen, was aktuell auf dem Musikmarkt passiert, versteht, dann würde man aber, glaube ich, den Song auch zu schätzen wissen. Ob es einem selbst gefällt oder nicht, ist ja nochmal was ganz anderes. Aber dann haben eben Freunde von mir wirklich dieses Lied so extremst gebasht und komplett, und das hat ja gar keine Melodie, und wirklich sind damit Sachen angekommen. Ja, das wird niemals ins Finale kommen, das wird total verkacken. Wo ich mir denke, Junge, wart's doch jetzt erstmal ab. Außerdem, es gibt doch so viele Leute, die auch diesen Style mögen. Du kannst doch nicht alles immer verteufeln, nur weil es nicht dieses Mainstream-Pop-mäßige ist, was du sonst irgendwie gewohnt bist. Es muss doch nicht alles so sein. Wie langweilig wär's denn, wenn wir nur Mainstream-Pop beim ESC hätten? Wäre doch furchtbar. Also ich blicke immer nicht, warum Leute nicht offener sind für neue Musikstile.
Absolut. Dann lasse ich mal diesen Rant zum Abschluss stehen. Takeaway ist auf jeden Fall, wir müssen andere Musikrichtungen und Geschmäcker akzeptieren und respektieren, und sind wir alle wahrscheinlich auf einem guten Weg, was das Fandom betrifft. Und apropos Fandom, das war Teil 2 unseres Double Features zum ESC-Fandom. Hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ihr uns weiter folgen möchtet, dann einfach escompact.de checken oder uns auf den Socials suchen, Twitter, Instagram, Facebook. ESC Kompakt, ihr findet uns sofort. Ja, und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge und auf euch. Macht's gut.